möchte ich konsequent durchführen. Ich gehöre zu den Menschen, die immer gerne viele Denkanstöße geben. Oder anders gesagt, ich gehöre zu denen, wenn sie in eine Stadt fahren und dort eine Stadt kennenlernen wollen, die zunächst einmal entweder eine Besichtigungstour machen, und ihr wisst, wie die geht. Da sitzt man in einem Bus 2 Stunden, da ist eine Stewardess da, und wenn man nun durch die Straßen fährt, dann zeigt sie mit dem Finger nach rechts, gucken Sie mal alle nach rechts, da drüben ist ein Park, in dem Park ist das und das und das. Ach schön, jawohl, der Auto fährt schon lange weiter. Man steht vor einem Gebäude zur Linken, bitte guckt mal alle nach links, da habt ihr ein Schloss, das Schloss enthält die und die Sammlung, wenn jemand Interesse hat und so weiter. Dann fährt man ihn durch die Innenstadt und dann heißt das plötzlich, da ist die Fußgängerzone, da sind die Einkaufshäuser, ein berühmtes gibt es in unserer Stadt und so weiter, ihr kennt ja diese Tour. So etwas mache ich immer gerne, entweder mit oder ich nehme mein eigenes Auto, die Karte von der Stadt und ras mal durch diese Stadt. Und dann parke ich. Und dann gehe ich meinen Interessen nach. Und dann gehe ich in diesen Stadtteil hinein, dann gehe ich entweder in den Park und jetzt bleibe ich den ganzen Tag dort und studiere das. Aber wenn ich diese Initialzündung nicht bekommen habe, dann bin ich ganz hilflos, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Und so verstehe ich Bibelstudium. Ein guter Bibelunterricht ist ein Initialzündungsunterricht. Der sagt mir nicht alles, was es dort zu finden gibt, sondern der sagt mir nur, da gibt es was zu finden. Mach dich mal auf die Socken und such mal. Und so verstehe ich meinen Unterricht hier, deshalb auch diese Blätter, damit ihr mit viel Anstößen nach Hause geht und dann selber anfängt zu arbeiten. Die Tatsache, dass der Mensch das Ebenbild Gottes trägt, hat Folgen. Ich nenne hier nur 2. Einmal, Gott schützt das Leben. Wer Menschenblut vergießt, 1. Mose 9,6, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Achtet bitte auf die Begründung. Todesstrafe ist biblisch. Ich trete hier nicht in eine politische Diskussion ein. Ich gehöre weder rechts noch links. Da kommen wir sofort in Konflikt. Wir treiben hier nicht Politik, wir treiben biblische Verkündigung. Biblische Verkündigung, Todesstrafe ist biblisch. Die Regierung trägt das Schwert nicht umsonst, neutestamentlich begründet. Gott schützt das Leben des Menschen. Dass das ungeheure Folgen hat, denkt mal an Paragraph 218. Wisst ihr, dass Tag für Tag genauso viele Kinder wie geboren werden, abgetrieben werden, mehr oder weniger offiziell? Aber denkt mal an die vielen Abtreibungen, die in christlichen Familien geschehen. Wir sprechen nicht von der Welt, Gott, das ist ganz natürlich und normal. Etwa durch Abtreibungsmittel, Spirale, ist nicht ein Verhütungsmittel, sondern ein Abtreibungsmittel. Ein befruchtetes Ei wird gehindert an der Einnistung in der Gebärmutter. Ein sogenannter Nidationshemmer, Einnistungshemmer. Einige der Pillen sind nichts anderes als Abtreibungspillen. Das sind nicht Zeugungsverhütungspillen, sondern das sind Kindestötung im Frühstadium, im embryonalen Stadium. Wenn wir das alles anfangen dazu zu zählen, dann haben wir ein Millionenheer. Gott schützt das Leben des Menschen. Glauben wir, dass Gott uns ungestraft lässt, wenn wir sein Ebenbild morden? Hier kommt die ganze Frage der Kriegsdienstverweigerung. Kriege sind biblisch begründbar. Und trotzdem gehöre ich zu denen, die dem Kriegsdienstverweigerer zur Seite stehen, wenn er biblische, geistliche Motive hat, ihn voll unterstützen. Weil wir in einem Staat leben, in dem die Sache so und so aussieht und ausgelegt werden kann. Ich stehe dem Soldaten genauso zur Seite. Wenn ich in der Schule Schüler sitzen habe, die in die Diskussion kommen zwischen Zivis und Soldaten, dann sage ich, bitte Leute, hier, Schluss, aus, kein Wort mehr. Der eine hat diese Überzeugung und aufgrund dieser Überzeugung muss er diesen Weg gehen, der andere hat diese Schau. Sobald du mit einem Schweizer zusammenkommst, wirst du eine völlig andere Schau haben über Kriegsdienst, als du als Deutscher hast. Die Geschichte hat geprägt, die Geschichte hat Paragraphen in das Gewissen hineingegeben. Die Schweizer Paragraphen sehen wesentlich anders aus als die deutschen Paragraphen der Geschichte. Wir sind geschichtsgeprägte Menschen. Und so weiter. Aber eins steht fest, Gott schützt das Leben. Denken wir hier an unwertes Leben, Euthanasie und so weiter. Alle jene Fragen. Gott hat das Leben unter seinen Schutz gestellt, weil das Leben Ebenbild Gottes ist. Und das muss in uns eine tiefe Ehrfurcht hervorrufen. Wie immer die dann politisch ausdrückt. Lebbar sein wird. Und ein zweites, die Persönlichkeit des Menschen ist unzerstörbar, das heißt, der Mensch lebt ewig. Ewige Herrlichkeit oder ewige Verdammnis. Damit ist alles geklärt. Es ist wahr, es ist möglich, dass ein Mensch ewig verloren ist und bleibt. Und den Schluss habe ich an den Anfang genommen.
Also, wenn du die Ansicht vom Fegefeuer zurückkehrst, wie würdest du das
abhaben? Fegefeuer ist nicht biblisch. Gibt es nicht. Ich lehne Allversöhnung ab. Ist unbiblisch. Der erste Allversöhner ist der Teufel. Gott hat gesagt, ihr werdet sterben im Paradies. Und der Teufel hat zu Eva gesagt, ihr werdet mitnichten sterben. Da haben wir die Geburtsstunde der Allversöhnung. Okay, Heiligung, was ist Heiligung? Heiligung ist Umgestaltung in das Bild des Herrn, 2. Korinther 3, 18. Und wenn wir dieses Erdenleben verlassen, werden wir ihm gleich sein, 1. Johannes 2. Da ist das Programm vollendet, das Gott für uns vorgesehen hat. Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Erste Johannes 2, 2-3. Kommen wir zu unserem zweiten Thema von heute, also unser viertes Thema. Wer bin ich? Jetzt grenzen wir mal ganz eng ein. Jetzt wollen wir einmal wissen, wer wir tatsächlich sind, was denn mein Ich umfasst. Ein ungeheuer komplexes, aber ein wahnsinnig interessantes Thema. Wir haben göttliches Licht, wir haben die Bibel, wir gehen nicht zur Psychologie. Wir nehmen nur die Psychologie, die uns in der Bibel aufgezeigt ist. Wenn dann die weltliche Psychologie zufällig das Gleiche sagt, dann sagen wir nicht, die Psychologie lehrt uns, sondern dann sagen wir, die Bibel lehrt uns. Mein Ich. Eines ist uns am Anfang der letzten Stunde deutlich geworden. Ich bin gebaut aus zwei Materialien. Und wir sprechen ja auch so. Wir sagen, ein materieller Teil. Hier im Haus gibt es zum Glück keine Waage, aber zu Hause habt ihr eine. Jedes Mal, wenn ihr euer Ich materiell untersucht, geschieht das, wenn ihr auf jene Waage steht. Geschieht das, wenn ihr in den Spiegel schaut. Geschieht das, wenn ihr am Kleiderschrank geht. Das hat alles mit meinem materiellen Leben zu tun. Wir haben aber auch ein immaterielles Leben. Das ist unser Innenleben, oder wie immer wir das nennen, das ist unser Geist, das ist unsere Seele. Also mein Ich ist eingekleidet, mein Ich ist nicht nackt. Ich kann mein Ich nicht nackt darstellen, sondern mein Ich trägt einen Leib. Mein Leib ist von meinem Ich gestaltet worden. Der Personalchef einer großen Firma ist ein der Psychologie geschulter Mann. Jutta tritt ein, er misst sie, während sie durch die Türe kommt, schon mit seinen Blicken ab. Die ganzen Kategorieschubladen sind offen. Da guckt er auf Juttas Gang, auf ihre Sicherheit im Auftreten, auf ihre Nase, auf ihre Ohren, auf ihr spitzes Kinn. Ist sie lang? Ist sie dünn? Ist sie Picknicker? Bisschen gedrungen, nicht? Lasst wohlbeleibte Männer um mich sein, hat Friedrich Schiller in Wallenstein schon gesagt. Das sind die gemütlichen Typen und so weiter. Kurz, wer wir sind, das ist hier draußen in der Physiognomie Gesichtskunde abzulesen. Deine langen spitzen Finger und so weiter, die verraten, wer da drinnen wohnt. Das ist ja mein Haus. Nur, diese Einstufung ist bei uns Gläubigen absolut verboten. Damit arbeiten wir in keinster Weise. Warum? Bei der Wiedergeburt hat ein anderer in uns Wohnung genommen, aber mein Leib ist derselbe geblieben. Wann kriegt der neue Mensch seinen neuen Leib? Bei der Auferstehung. Und darum ist alle Habituslehre, wie man gebaut ist, Physiognomie, Gesichtskunde, Graphologie, absolut tabu für uns Gläubige. Denn in mir wohnt ein anderer, aber mein Leib ist noch der alte, das ist noch der gleiche geblieben. Mein Leib hat die Erlösung noch nicht erfahren. Klaus.
Aber eine Frage, wenn in mir ein anderer wohnt,
ja,
kommt es doch auch zum Äußeren.
Ja. Und das ist eine Tatsache. Denk mal an die Augen, an den Blick.
Genau.
Denk mal an die Mission, ans Missionsfeld. Da wird einer als Zauberpriester fotografiert, 10 Jahre später ist er Gemeindeältester und dann hältst du die beiden Bilder nebeneinander. Nur, sein Knochenbau ist noch genau der gleiche. Seine Nasenspitze, sein Kinn, seine Ohren sind noch haargenau die gleichen. Nur, er ist durch Harmonie in seinem Innenleben, auch äußerlich in eine Harmonie gekommen und das wirkt sich auch auf seinen Leib aus. Nur, die Gesichtskundelehre, die Habituslehre würde haargenau an der gleichen Stelle ansetzen. Sogar die Graphologie. Wenn einer mit 40 Jahren zum Glauben kommt, schreibt er mit 45 Jahren noch genauso, wie er mit 35 geschrieben hat. Er wird die Schrift wenig verändern. Also der Personalchef in einer Firma darf das alles tun. Wir als Gläubige in der Seelsorge, im Umgang miteinander, ich etwa im Sekretariat, wo die Bewerbungen eingehen, absolutes Tabu. Die Bibel nennt unseren Leib ein von der Seele gestalteter Leib. In 1. Korinther 15 heißt es, wir tragen alle einen seelischen Leib, ein von der Seele gestalteten Leib. Und wenn wir auferstehen, werden wir ein vom Geist gestalteten Leib bekommen. Ein vom Geist gestalteten Leib. Bitte, ich bin nur im Bus Stewardess und habe nur gesagt, da ist ein Riesengebiet, toll zum Studieren. Wir haben keine Zeit, wir fahren weiter.
Ja, ich will nochmal auf das
Gebiet. Ja, ja.
Und zwar, aber ich denke mir, von den Gesichtszügen kann man doch sehr viel ablesen.
Ich warne.
Ja, mit alles, das stimmt.
Beschäftige dich damit. Die spitze Nase hat absolute Hinweise auf einen Charakter eines Menschen. Das spitze Kinn, das zerdrückte Ohr, das dünne Ohr und so weiter. Das sind Phänomene. Mein Innerer, der da drin wohnt, hat ja dieses Haus gestaltet. Und er hat in der Gestaltung dieses Hauses seine Gene sich verwirklicht. Ich habe ja einen Genplan meinem ganzen Haus zugrunde liegen. Und darum, wenn wir uns anfangen, mit diesen Dingen zu beschäftigen, ich habe mich damit beschäftigt, aber eines habe ich getan. Als mir diese biblische Wahrheit mit ungefähr 25 Jahren deutlich wurde, habe ich genauso wie einer, der im Okkultismus gefangen war, eine Absage im Namen Jesu Christi erteilt an alle diese Kenntnisse und Anwendungen. Und ich kann euch sagen, ich habe eine wunderbare Befreiung erlebt. Ich taxiere einen Menschen nicht mehr ein, wenn ich ihn sehe und bin dann durch ein Vorurteil gefangen und kann ihn jetzt im Grunde genommen nur durch eine Brille kennenlernen. Nein, ich darf ihn kennenlernen, ich darf der ersten Fasse sagen, Leute, ihr seid alle bei mir ein unbeschriebenes Blatt und wir lernen uns jetzt kennen. Ich bin wahnsinnig gespannt, wer ihr alle seid. Und dann füllen wir im Laufe der 3 Jahre das Blatt aus. Nun habe ich den Vorteil, weil ich die Bewerbungsunterlagen bearbeiten muss, die Gespräche führe, dass ich natürlich schon ein großes Blatt geschrieben habe, bevor die zur Schule kommen. Aber das beschreibe ich nicht aufgrund von psychologischen Erkenntnissen eben über die genannten Gebiete, sondern immer, sprich, damit ich weiß, wer du bist. Sokrates hat das gesagt. Sprich, damit ich weiß, wer du bist. Wenn wir heute reden, dann geben wir von uns, wer da drin ist. Meine Natur wird in dem, was ich heute tue, deutlich. Das heißt, ich brauche zum Beispiel nur euren Bücherschrank zu studieren. Euer Bücherschrank gibt mir viel bessere Auskunft als alle psychologischen Gesetze in Graphologie oder in Habituslehre oder in Physiognomie. Mit was beschäftigst du dich heute? Ich brauche nur, versteckte Kamera, dein Fernsehprogramm, das du dir einziehst. Brauche ich nur mitzuverfolgen. Dann weiß ich, wer da drin ist. Dann kann ich dich kennenlernen. Und deshalb ein guter Seelsorger, ein guter Christ, wird mit seinem Mitchristen immer erst ins Gespräch kommen. Er wird in ihn hineinhören. Er wird ihm eine ganze Menge Fragen stellen, um ihn kennenzulernen. Und der Voreilige hat immer Vorurteile. Da fühlt man sich dann manchmal so in Schubladen verpackt. Habt ihr das auch schon mal mit Christen erlebt? Dass ihr den Eindruck habt, der ist überhaupt nicht bereit, auf mich einzugehen. Der hat mich nur begrüßt und schon stecke ich in einer Schublade bei ihm. Woher will der das wissen? Das mag äußerlich stimmen. Aber wehe mir, ich verbaue einem Menschen den Weg der Heiligung. Denn diese Heiligung wird sich in seinem Äußeren nicht in dieser Weise abzeichnen, dass die Gesetze verändert werden. Und da möchte ich euch helfen. Baut keine Barrieren durch Vorurteile. Hat man erst ein Vorurteil, und das haben wir alle erlebt, es ist furchtbar schwer, über ein Vorurteil hinwegzustehen. Ich schaffe es nicht, mir keine Vorurteile zu bauen, aber ich habe das Gebet und ich habe dem Herrn gesagt, Herr, nein! Nein!
Aber zum Teil, zum Beispiel, wenn wir jetzt die Graphologie da anspielen,
ja.
Da gibt es, ich weiß nicht, wenn man gewinnt doch, irgendwie gewinnt man doch einen Eindruck.
Ich pfeife auf alle auf menschliche Weise empfangenen Signale. Jawohl, du kannst zu mir kommen, du kannst mir dein Blatt mal vorlegen und da kannst du mich mal fragen, sag mal, was denkst du von mir, wenn du meine Schrift ansiehst? Dann werde ich sagen, nun, wenn ich mir deine Schrift angucke, dann könnte ich mir vorstellen, dass du früher... Aber was interessiert uns beide das früher? Das war gewesen. Wir sind nicht Menschen, die uns unter dem früher kennen, sondern wir sind Menschen, die uns nur unter dem heute kennen. 2. Korinther 5 sagt, wir kennen einander nicht mehr nach dem Fleisch. Wir haben Christus nicht nach dem Fleisch gekannt. Und das ist so wichtig in der Gemeinschaft von uns Gläubigen.
Ja, ich meine nur, dass man das vielleicht manchmal so als Hilfsmittel nehmen kann.
Nein, mache ich nicht. Ich lehne es ab. Geistliche Arbeit muss mit geistlichen Mitteln getan werden. Und ich akzeptiere nur die Hilfen, die der Heilige Geist uns gibt. Nicht die wir über menschliche Weisen empfangen. Und darum eine totale Absage an die Psychologie als Hilfswissenschaft für geistliche Seelsorge. Nein. Überlegt euch einmal, was das bedeuten würde, wenn ich jetzt hier verkünden würde. Alle diese Gesetzmäßigkeiten können euch Hilfe sein in der Seelsorge. dann werde ich nie mehr zu einem Menschen. Da bin ich ja schon in einer Schublade, bevor der überhaupt anfängt, mit mir zu reden. Tut's nicht. Aber bitte, wir verlassen das Thema. Geist, Seele, Körper. Wir haben verstanden, eine zwei Bestandteile, aber eine Dreierfunktion. Wir haben drei Funktionen, Geist, Seele und Leib. Und das ist wichtig. Nun wollen wir ganz schnell diese Begriffe durchgehen. Geist. Geist wird in der Bibel eigentlich nur in zwei Bedeutungen angesprochen. Einmal bei der Person des Heiligen Geistes. Das brauchen wir nicht miteinander anzusprechen. Aber zweitens bei der Dreiteilung des Menschen. Da heißt es zum Beispiel am Kreuz, Vater, ich befehle meinen Geist. Da wird also vom Herrn die immaterielle Natur, der Körper hing ja am Kreuz, das Ich, das Innenleben, befiehlt der Herr seinem himmlischen Vater an und sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Also ihr findet Geist als Bestandteil des Menschen, der menschlichen Persönlichkeit in der Bibel. Es gibt viele Stellen, braucht nur eine Konkordanz zu nehmen und der Geist. Und dann ist das immer klar. Das, was wir in unserem Sprachgebrauch Geist nennen, gibt es nicht in der Bibel. Wir nennen nicht geistreich oder der geistliche Vater einer Idee und so weiter, das kennen wir ja alle, Esprit, Ratio und so weiter. Da, wo wir manchmal im Volksmund Mühe haben, sagen wir jetzt Geist oder Intelligenz. Also diese Form Geist kennt die Bibel nicht. Sondern Geist meint immer die tiefste Zentrale meines Ich. Die tiefste Zentrale meines Ich. Das ist Geist. Die allertiefste Stelle. Wenn ich Ich sage, dann denke ich, fühle ich, will ich, das spielt sich alles in meiner Seele ab. Aber die tiefste Zentrale meines Ich, das ist mein Geist. Die Seele. Die Bibel kennt drei Verwendungsmöglichkeiten, Anwendungsmöglichkeiten für Seele. Einmal für Leben. Da heißt es in 2. Mose, 70 Seelen kamen nach Ägypten. Oder da heißt es in Apostelgeschichte 2,41, es wurden an dem Tag Pfingsten hinzugetan bei 3000 Seelen. Jeder würde von uns sagen, meint doch ganz einfach Leben, Menschen. Jawohl, in diesem Sinne kennt die Bibel das Wort Seele. Wenn ihr also Seele lest in der Bibel, muss der Kontext, das Umfeld, uns helfen zu deuten, ob das jetzt einfach Leben heißt. Und im Sprachgebrauch Hebräisch ist Seele und Leben identisch. Interessant. Sitz der Persönlichkeit ist eine zweite Bedeutung. Ihr kennt alle den Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Wer übersetzt das mal ganz frei? Ich lobe den Herrn. Das ist ganz genau die Bedeutung. Hier ist die Persönlichkeit des Menschen gemeint. Das ist mein Ich, das bin ich. Da, wo ich mich von euch unterscheide, da, wo ihr euch untereinander alle unterscheidet, ist in der Seele. Die Zusammensetzung der Seele, da gibt es Verstandestypen, die leben alle hier oben. Da gibt es Gefühlstypen, wir sagen manchmal Gefühlsdusel, wir Deutschen, weil wir meinen, verstandeslastig sei wertvoller, ist genauso ein Bestandteil der Seele. Da gibt es Dickköpfe, das sind die, die ihre Zentrale im Willen sitzen haben, haben dann hier oben oft nicht viel, das ist das Problem. Schön ist es, wenn man auf allen drei Gebieten reich ausgestattet ist. Okay. Also ihr versteht schon, wo sind unsere Originale? Wo sind wir? Nie Kopien. Gott kennt nur Original in unserer Persönlichkeit. Meine Persönlichkeit gibt es nur ein einziges Mal unter den vielen Milliarden Menschen, die gelebt haben und je leben werden. Deine Persönlichkeit gibt es nur ein einziges Mal. Das ist da, wo wir uns unterscheiden. Und das ist unsere Seele. Und dann gebraucht die Bibel sehr oft Seele als Subjekt des Sündigens, Objekt des Erlöstwerdens. Da heißt es doch in der Bibel, welche Seele sündigt, die soll sterben. Wer sagt das noch ganz frei? Welche Seele sündigt, die soll sterben?
Ja, wer sündigt,
der soll sterben? Wer sündigt, der soll sterben? Können wir sehen. Sowohl Leben. Ich bin eine lebendige Seele. Ich bin Leben. Das ist mein Ich. Ich denke, ich fühle, ich will. Das ist mein Ich. Ich sündige. Ich bekehre mich. Das ist mein Ich. Die Definition meines Ich, Seele. Was kann ein Mensch geben, um seine Seele zu lösen, wenn er die ganze Welt gewöhne? Erkennen wir das Objekt der Erlösung? Der Herr sagt, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er diene, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben, seine Seele zur Bezahlung für viele. Seele, das ist mein Ich. Wo kommt die her, meine Seele? Da gibt es drei Theorien. Ihr könnt das dann nachlesen, da braucht ihr nichts zu schreiben. Das ist ausführlich beschrieben auf Seite 26 und 27. Setzt euch damit auseinander. Denn heute im New Age-Zeitalter sind wir wieder da. Denkt an, wie heißt die berühmte Amerikanerin, die ihr früheres Leben... Ja. Und Charlie, die haben ihr Leben, McLean, haben ihr Leben, ihr früheres Leben erzählt. Über Fernsehen, WDR 3, sind Sendungen gekommen, die in aller Offenheit das Leben, das frühere Leben solcher Persönlichkeiten beschreiben. Man nennt das die Präexistenztheorie. Die Seele existiert schon bevor der Mensch gezeugt wird und tritt dann diesem Embryo entweder im Mutterleib oder bei Geburt bei. Das sind die Theorien im Brahmanismus, im Buddhismus, in der Seelenwanderungslehre ganz unterschiedlich. Aber die Seelen sind alle schon da, deine und meine ist schon seit Jahrtausenden da, und ist jetzt heute zufällig in diesem Haus. Und wenn dieses Haus in die Erde gelegt wird, sucht sie wieder ein anderes. Die Präexistenztheorie, dass wir von der Bibel her damit nicht übereinstimmen können. Überlegt euch einmal, wie kommt dann die Sünde Adams in diese Seele hinein, wenn die schon alle existieren? Ist nicht möglich. Seelenwanderungslehre, Präexistenztheorie, nein.
Ganz kurz eine Frage dazu, wenn so Menschen von solchen Erfahrungen berichten, kann man sagen, das ist vom Teufel
eigentlich? Natürlich, ist dämonisch. Entweder müssen wir sagen, es ist eine reiche Fantasie, eine blühende Fantasie, nennt man auch mal Halluzinationen, oder aber wir müssen sagen, es ist okkult, es ist spiritistisch und in vielen Fällen wird sogar, wenn man die Frage stellt, wo hast du dieses Wissen her, ganz deutlich, es sind Medien, die Geister, Dämonen bedienen und die jetzt schreiben. Der Teufel ist ja der Lügner von Anfang an. Wenn der Teufel den Mund öffnet, kann er nur lügen.
Und wenn reine Dämonen im Mund öffnen, lügen sie. Okay. Schöpfungstheorie. Unter vielen Gläubigen ist die Meinung, wenn ein Kind gezeugt wird, schafft Gott augenblicklich die Seele dieses Menschen. Das ist ein schöner Gedanke. Und wir haben gesagt, wir sind Gott gewollt. Da haben wir doch eigentlich ausgedrückt, Gott hat mich gewollt, meine Seele. Jawohl, das stimmt. Aber Gott hat mich nicht geschaffen in jener Nacht, als ich gezeugt wurde, oder Monate später, oder als meine Mutter mich geboren hat. Wenn das so wäre, dann würde ja Gott sündige Seelen schaffen. Denn ich werde ja schon als Sünder geboren. Psalm 51 sagt, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Dann würden wir ja erst Sünder durch Sündigen. Wir sündigen aber, weil wir Sünder sind. Was drin ist, kommt raus. Also stimmt die Schöpfungstheorie auch nicht. Was ist die biblische Lehre? Dass Gott unmittelbar bei der Zeugung eines Menschen seine Seele schafft, ins Dasein ruft. Das stimmt nicht, sondern dann wäre ja der Mensch unter dem Tier. Ein Tier zeugt Wesen seiner Art. Und ein Mensch zeugt Wesen seiner Art. Also liegt in der Zeugung die Weitergabe der Seele. Also kommt meine Seele von meinem Vater und seine Seele von seinem Vater. Und jetzt gehen wir zurück, und wo ist die erste Seele? Adam. Und deshalb sind wir alle in Adam geschaffen worden. Das ist die Lehre der Bibel. Und darum haben wir als Adam im Paradies sündig alle darum haben wir in Adam, als Adam sündigte alle gesündigt. Wir sind Sünder, seit Adam gesündigt hat, weil wir in Adam geschaffen worden sind. Das heißt, unsere Seelen werden genauso wie unser Fleisch, seit die Gentechnik da ist, ist das alles kein Problem mehr. Da sind wir auch wissenschaftlich dahinter gekommen. Der Mensch wird nach, wenn Sie so wollen, Geist, Seele und Leib weitergegeben. Das heißt, wir sind Adamiten, wir sind adamitischer Natur teilhaftig. Da kennt ihr die Geschichte des Melchisedek. Und der Abraham gibt dem Melchisedek den Zehnten und der Melchisedek segnet den Abraham. Und da sagt der Hebräerbrief, der Levi, der dann das levitische Priestertum, das niedriger ist als das Melchisedeksche, ins Leben gerufen hat. Der Levi war in den Lenden Abrahams, als er von Melchisedek gesegnet wurde. Also steht doch das Melchisedeksche Priestertum viel höher als das levitische, denn das Höhere segnet das Niedrigere. Könnt ihr sehen, wie tief die Theologie reicht in der Lehre vom Ursprung der Seele. Müsst ihr nachlesen. Habt ihr alle die Bibelstellen in den Texten drin.
Aber ich möchte mal sagen, vorher, vor dem Sündenfall, kann man da sagen, dass das, also der Mensch kann ja nur schaffen, was der, die Seele des Menschen weitergibt. Jawohl. Aber vor dem Sündenfall war die Seele des Menschen doch, war die da identisch mit der Seele Gottes? Oder
nein. Kann man das nicht so sagen? Nein, war aber sündlos.
So, war aber nicht gleich. Nein.
Nein,
das geht ja gar nicht.
Nein. Okay. Dann bräuchte er keinen Gott, dann hätte er keinen Menschen geschaffen, dann hätte er einen Gott geschaffen. Lass mich noch schnell hinweisen auf das Wort Herz, das viele Male in der Bibel vorkommt. Wir wollen ja Bescheid wissen. Geist, Seele und Herz. Das sind die drei Begriffe, die wir über unseren inwendigen Menschen in der Bibel finden. Nun, auf Seite 30 habt ihr ein ganz tolles, zusammenfassendes Studium. Ich mache euch Mut für Hauskreis- oder Jugendstundenarbeit, einmal das Thema zu wählen, unser Herz. Was sagt die Bibel über unser Herz? Ihr habt viele Stellen. Ich will euch das hier nicht vorsagen, die Zeit ist auch nicht da. aber ihr habt das schriftlich, bitte bis morgen, studiert ihr das mal bis Seite 32, wollen wir versuchen durchzulesen. Was finden wir? Herz wird gebraucht für Mitte, Mittelpunkt, auch der Erde. Die Bibel spricht vom Herzen der Erde. Herz wird gebraucht für das Innere, im Gegensatz zum Äußeren. Der Herr sieht das Herz an und nicht, ja, Kleider machen Leute, sagen wir. Da wird Herz gebraucht. Herz ist aber Ursprung des Seelenlebens. Herz ist diese Zentrale. Da sagt der Kämmerer, der Philippus zum Kämmerer, glaubst du, wie geht's weiter? Aus ganzem Herzen. Ach so. Glaubst du aus ganzem Herzen? Das ist die tiefste Zentrale. Das ist das Zentrum des religiösen Lebens. Wenn wir sagen, nimm den Herrn Jesus in dein Herz auf, dann meinen wir doch nicht die Pumpe. Interessant ist allerdings, dass wir dann immer mit unserer Hand auf die Brust schlagen. Das ist nicht dieses Herz, sondern das ist die innerste Zentrale meiner Persönlichkeit. Da sitzt das religiöse Leben. Ja, in dem Fall setzt es sich gleich mit Geist.
Und
nicht in allem, nein. Und das habe ich auf dem Blatt geschrieben, sodass ihr das feststellt. Ihr könnt auch so sagen, Herz ist Kern der menschlichen Persönlichkeit. Da sagen wir, ich habe dich herzlich lieb. Was meinen wir damit? Damit meinen wir, ich habe dich von ganz innen heraus, mit allem, was ich bin, lieb. Das ist Kern der menschlichen Persönlichkeit. Sag mal, wie lange dauert die Stunde noch? Noch 8 Minuten haben wir Zeit. Dann möchte ich ganz schnell euch eine Zeichnung noch vor Augen führen, die zwar viele Fragen aufwirft. Jene Fragen meine ich nicht mit dieser Zeichnung. Die gehören dann woanders hin. Aber ich möchte versuchen, einige von den gemachten Aussagen dieser Stunde jetzt zusammenzufassen. Ich wusste nicht, ob uns die Zeit noch bleibt, aber so viel haben wir gerade noch. Ich will das ganz kurz erklären. Der Leib ist ein Bestandteil unseres Lebens. Er hat 5 Sinne. Diese 5 Sinne sind völlig neutral. Meine Augen sind völlig neutral. Meine Augen werden ja nur als Instrument benutzt, Import und Export. Wer benutzt die 5 Sinne als Import- und Exportstelle? Der, der drin wohnt. Der, der in diesem Haus wohnt, bedient ja dieses Haus. Ja? Also, ich bestimme meinen Augen, wo sie hinschauen sollen und was sie anschauen sollen. Die 5 Sinne sind Import- und Exportstelle für den, der da drin wohnt. Der drin ist blind, aber am Körper hat er 2 Augen bekommen. Der drin ist taub, aber am Körper hat er 2 Ohren bekommen. Ein Mund und so weiter. Diese Seele hat 3 Funktionen, Denken, Fühlen, Wollen. Ist die Verbindung zum Leib und zum Geist. Was hält materiellen, immateriellen Teil des Menschen zusammen? Die Seele. Odem aus Gott, Erde und die beiden ergaben eine lebendige Seele. Die Seele verbindet Geist und Leib. miteinander. Wenn ich nicht wiedergeboren bin, dann lebt ein sündiges Ich sich aus. Mein Denkapparat ist neutral. Ihr betet und ihr seid in Gemeinschaft mit Gott. Habt ihr schon festgestellt, dass im gleichen Augenblick die sündigsten Gedanken durch unsere Gedanken sausen können? Je nachdem, wer der Auftraggeber dahinter ist, darf ich sagen, guckt bitte das Gewissen noch nicht an, damit wir nicht verwirrt werden. Ich bin wiedergeboren. Jetzt sitzt da hinten dran ein anderer. Meine Seele, mein Denkapparat ist unverändert. Mein Leib ist unverändert. Aber die Impulse, die durch mein Denken kommen, sind durch die Wiedergeburt, durch den neuen Menschen, heilig. Das, was meine Augen exportieren, importieren, ist heilig. Ist der andere an der Leitung? Ist der andere an der Leitung? Dann wird importiert und exportiert Sünde. Nun kennt ihr ja diese innere Auseinandersetzungen. In meinem Herzen gibt es nur einen Thron, aber zwei wollen drauf sitzen. Der alte Mensch und der neue Mensch. Und je nachdem, welchen du auf den Thron setzt, der beherrscht deine Seele und deinen Leib. Wir haben das Gewissen angesprochen. Wir haben gesagt, das Gewissen ist der Richter der Seele. Könnt ihr jetzt sehen, wie dieses Gewissen unangefochten thront über meinem Denken, Fühlen, Wollen und alles beurteilt. Und dieses Gewissen reagiert gemäß dem ihm eingegebenen Gesetz. Jetzt kommt Herz. Ich weiß nicht mehr, wer es war, hat die Frage gestellt, dann ist Herzgeist. Ihr werdet nun im Studium finden, es gibt viele Bibelstellen, da kann ich anstatt Geist Herz sagen. Geist ist die Zentrale, wo ich mit Gott Verbindung aufnehme. Seele ist die Zentrale, wo ich mit mir lebe, wo ich wohne. Leib ist die Zentrale, wo ich mit der Welt Verbindung aufnehme. Ich habe also eine Möglichkeit, Gottesbewusstsein, Ich-Bewusstsein, Weltbewusstsein zu haben. Denn einmal, ich finde mich in dieser Welt vermittels meines Leibes zurecht. Ich denke über mich nach in meiner Seele und ihr wisst alle, wenn wir beten, dann sollen wir Gottes Geist und die ihn anbeten, sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da ist unsere tiefste Zentrale. Jetzt gibt es viele Bibelstellen, die verwenden, ganz einfach um der Schönheit der Sprache willen, anstatt Geist, Herz. Glaubst du von ganzem Herzen? Da sitzt mein Gottesbewusstsein. Dann gibt es viele Stellen, wo es heißt, mein Herz ist nicht mit dir. Jonathan, Daffy. Mein Herz ist ganz mit dir. Was sagt er mit anderen Worten? Ich bin ganz mit dir. Da könnten wir Herz identisch setzen mit Seele. Und um die Sache noch komplizierter zu machen, gibt es viele Bibelstellen, da werdet ihr feststellen, Herz meint ganz einfach unseren inwendigen Menschen, Seele und Geist. Und diese Bibelstellen habe ich euch gegeben, und die könnt ihr mal aufschlagen, und dann werden euch Weiten aufgehen, und dann werdet ihr plötzlich beim Lesen der Bibel entdecken, wenn ich jetzt auf Herz stoße, dann muss ich nur an diese Zeichnung denken. Hat es mit dem Sitz des Gottesbewusstseins, mit dem Glauben zu tun? Hat es mit meiner Person zu tun? Ich habe dich herzlich lieb. Oder meinen wir unseren gesamten inwendigen Menschen, Geist und Seele zusammen. Wir sind schon komplizierte Wesen, nicht? Jawohl. Aber schön, einmal einen Morgen zu nehmen und darüber nachzudenken. Ich habe gesagt, wir sind im Bus gewesen, haben eine 3x45-minütige Fahrt durch unser Innenleben, Gewissen, Maßstab, unsere Persönlichkeit gemacht. Und jetzt sind wir vollgestopft. Jetzt gehen wir auf Entdeckungsreisen. Der eine interessiert sich jetzt für das Thema und der andere für jenes. Ihr werdet genug Unterlagen finden in den kleinen Blättern auf den Seiten 18 bis 32. Und dann können wir uns austummeln und werden viel, viel Anregung finden. Für mich ist es ein großartiges Thema. Ich komme aus der Hand Gottes und Gott hat mich in diese Welt hineingestellt und Gott will mit mir als Ebenbild Gottes arbeiten. Er will sich hier dieser Welt bekannt machen durch uns. Wollen wir den Morgen im Gebet schließen.